Heute zu Gast bei Freedom FM hatte ich Annika und Marco von 30 Tagen Reisen. Diese waren nämlich für 9 Monate auf Weltreise gewesen, erst durch Zentralamerika und dann nochmal durch Asien. Diese habe ich tatsächlich für 2 Tage auf Koh Kut in Thailand getroffen, auf meiner eigenen Reise letztes Jahr. Und heute haben wir ein wenig über ihre Reise gequatscht. Heute im ersten Teil vom Interview haben wir über ihre Vorbereitung gesprochen, wie die Idee zur Weltreise kam, was sie noch alles beachten und vorbereitet haben und dann auch über ihre Zeit in Zentralamerika. Bevor es dann in der kommenden Folge dann noch um ihre Zeit in Asien geht und ihre Erkenntnisse und Learnings von der Weltreise. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Interview. Hi, ich bin Niklas und das ist Freedom FM, dein Weltreise-Podcast für mehr Freiheit, Leidenschaft und Erfüllung im eigenen Leben. Neben Geschichten von meiner Weltreise erwarten dich hilfreiche Tipps und neue Sichtweisen, um mehr Klarheit für deine Zukunft zu finden. Starten wir also direkt rein.
Perfekt, dann sind wir live. Annika und Marco, herzlich willkommen auf dem Podcast. Wie geht's euch heute?
Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns mega. Es gibt ja nichts Schöneres, als übers Reisen zu quatschen.
Das stimmt.
Uns geht's gut.
Freut mich, dass es heute geklappt hat. Sehr, sehr schön.
Ja, wir freuen uns
und
auch.
Und genau, dann steigen wir da doch gleich direkt ein. Wie war das Wochenende bisher so?
Heute ein bisschen stressig. Wir haben unsere Webseite gecrashed gehabt. Also.
Ja, gestern Abend eigentlich schon. Ne? Und dann hatte ich eigentlich noch so gedacht, ja, okay, klappt wieder. Und sie dann heute Morgen, oh Schatz, mach mal, weg mal.
Habe ich dich um 6 aus dem Bett geprügelt? Nee. Mach die Webseite heil.
Okay.
Nein, aber sonst gut, wir genießen aber hier in Hamburg die Sonne. Die ist ja endlich da.
Ja, sehr schön, dass dann auch bei euch jetzt das Wetter wieder besser geworden ist und dass die Website dann jetzt wieder läuft. Und dann, ja, freut mich, dass wir uns heute hier getroffen haben, dass da zeitlich gepasst hat, dass wir dann eben ein bisschen über eure vergangene Weltreise quatschen können.
Ja, sehr gerne.
Dann hätte ich doch gesagt, dass wir da direkt mal reinspringen, eine kleine Zeitreise machen, um mal so ein bisschen den roten Faden irgendwie zu spinnen zu, wo kam die erste Idee mal auf, wie war das mit den Vorbereitungen. Und wann war es dann Zeit für den Abflug? Wie hat sich das quasi bis dahin entwickelt?
Um mal so ganz zurückzugehen, also unsere erste richtige gemeinsame Roadtrip, das war ja 2015. Das war ja die Zeit, genau, es war mit den USA. Das war ja die Zeit, wo bei uns ja so das Reisefieber eingesetzt hat. Weswegen wir ja dann eigentlich immer jeden Urlaubstag genutzt haben, um auf Reisen zu gehen, irgendwas von der Welt zu entdecken, weil wir gesehen haben, es gibt einfach so, so vieles zu sehen und wir wollen am liebsten die ganze Welt sehen.
Ja, es fing ja auch so, die ersten Urlauber waren dann so Türkei-Pauschalurlaub irgendwie, ne?
So kannten wir das von der Familie, genau. Ja. Wir wussten bis 2015 eigentlich gar nicht, was Reisen so richtig bedeutet. Ja. So abgesehen vom Pauschalurlaub irgendwo im All-Inclusive-Hotel. Und ja, dann sind wir viel gereist die ersten Jahre. So ist auch damals denn der Name 30 Tage Reisen entstanden, weil wir gedacht haben, jeden Urlaubstag ausnutzen. Und dann sind wir so ein bisschen in die YouTube-Bubble eingetaucht und haben das erste Mal so Leute gesehen, die ja halt länger reisen. Also das war uns auch irgendwie vorher auch nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die eine Weltreise machen oder Open-End unterwegs sind. Wir dachten uns sehr lange, oh ja, ist schon irgendwie cool. Aber naja, für uns ist das ja nichts. Also das haben wir lange damit abgetan. Ja, aber irgendwie kam der Gedanke immer wieder auf. Und ich erinnere mich auch noch richtig lebhaft, dass wir Anfang 2022 waren wir in Namibia. Und wir sind dann zum Schluss, das war der Tag vom Abflug, glaube ich, hatten wir eine ultralange Strecke mit dem Dachzeltcamper zu fahren. Irgendwie da vom Sambesi-Streifen. Ich glaube, das waren irgendwie 8 Stunden. Und da weiß ich noch, wo ich so dachte, oh nee, ich will nicht zurück. Ich will noch mal länger reisen, also wo das mir so ganz bewusst wurde, glaube ich. Und dann,
ja. Da habe ich das, glaube ich, noch nicht so realisiert. Es ging jetzt noch, es hat noch so ein bisschen gedauert bei mir auf jeden Fall, ja.
Ja, bei dir kam es, glaube ich, ein bisschen später denn erst, ja. Ja, und dann war Ende. Aber also auf jeden Fall, wir hatten dann drüber gesprochen, ach, wie wäre es mit Weltreise? Und ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Es ist ja dann, kommen immer diese ganzen Abers irgendwie auf. Ja, aber was mache ich denn mit dem Job? Oder aber ich kann noch nicht kündigen. Oder aber was mache ich mit der Wohnung? Also man stellt sich ja immer so ganz viele eigene, ja, ich sag mal, Hürden in den Weg. Und dann weiß ich noch, es war Ende 2022, habe ich dann irgendwie abends vom Lidl gekommen und habe mal angefangen, mir diese ganzen Aber-Fragen mal realistisch zu beantworten. So nach dem Motto, was könnte eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Und dann hatte sich relativ schnell gezeigt, eigentlich dieses So schwierig ist es gar nicht so. Aber was mache ich mit der Wohnung? Ja, kann ich kündigen oder untervermieten? Eigentlich, wir wohnen in Hamburg, kann doch nicht so schwer sein, Untermieter zu finden. Oder aber, was mache ich mit dem Job? Denn hatte ich zwischendurch recherchiert und gesehen, ich bin ja Beamte. Ich habe sogar einen Anspruch auf ein Sabbatical bei der Arbeit. Und zu dem Zeitpunkt warst du eh nicht so happy, ne? Auf Arbeit?
Nee, das war so meine erste Stelle dann als Logistikmeister und das war dann am Anfang immer noch okay, aber es wurde dann halt auch immer nerviger und stressiger und
da hattest du ihn überlegt zu wechseln genau. Und dann ja irgendwie, ich glaube dann war dieser Funke so richtig übergesprungen bei uns und dann ging es auch rasend schnell, also ich glaube diese Entscheidung, dass wir das machen wollen, haben wir dann im November getroffen, wir haben also 23 haben uns dann gleich das Wochenende hingesetzt und haben gerechnet, weil beim Sabbatical läuft es halt so, es ist eine Teilzeitstelle, denn also du verzichtest erstmal auf Geld für einen gewissen Zeitraum und sparst dadurch die Überstundenzeit, wie auch immer, an und kannst dann im Nachgang frei nehmen. Und dann haben wir uns ein Wochenende mit einer Flasche Wein hingesetzt und durchgerechnet. Wie viel brauchen wir ungefähr fürs Reisen? Wir wollten so schnell wie möglich starten, also maximal ein Jahr vorher ansparen. Wie weit kann ich mit dem Gehalt runtergehen und haben das denn in einem Wochenende alles ausgerechnet, so die ersten Fragen auch drumherum mit Versicherung und so und schon mal eingelesen und hatten dann, ja, dann habe ich ich glaube 2 Wochen später oder so den Antrag auf Teilzeit bei mir auf Arbeit gestellt und war dann
Verantwortliche da, die war auch total cool daran
noch drauf. Ja, die hat auch noch ein paar Tipps gegeben. Da habe ich erstmal festgestellt, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also auch bei mir nicht. Gab es schon einige, die das gemacht hatten. Die hatte auch echt noch ein paar hilfreiche Tipps mitgegeben. Und dann war ich ab Februar in Teilzeit 24, habe dann ein Jahr angespart. Und wir konnten es dann immer noch nicht so offen sagen, weil du warst ja noch im Job und dir war ja klar, dass du kündigst, ne?
Genau, da hatten wir das ja mit Instagram, da haben wir das noch so ein bisschen so. Man weiß ja nicht, wer zuguckt und so. Ne?
Da haben wir es noch nicht so verraten.
Ja.
Ja, und dann haben wir ein Jahr angespart, haben in der Zeit uns um diese ganzen Sachen gekümmert, wie macht man es mit der Krankenversicherung, was machen wir mit dem Auto, verkaufen wir es nicht. Also die Fragen, die man sich stellt, wenn man eine Weltreise plant, wo man einmal eine Entscheidung treffen muss und dann ist gut. Ich glaube, da muss man sich auch nur aufraffen,
Entscheidung treffen nachher, das ist gut. Hin und her überlegen kannst du immer und immer und immer, aber die Entscheidung macht es nachher.
Ich glaube, der erste Punkt ist es überhaupt mal, bis die Entscheidung zur Weltreise zu treffen und alles andere ergibt sich dann irgendwie von ganz alleine. Ja, und dann ging es Anfang 24 am 17. Februar, glaube ich, ne, was? Ja, oder so, los.
Aber das war auch noch richtig stressig. Okay. Also wir hatten noch echt echt zu kämpfen mit der Wohnung, ne? Also,
2 Wochen vorher hatten wir uns.
Das war richtig stressig nachher. Wir haben schon rechtzeitig angefangen. Das war echt, echt, echt nervenzerreißend. Das war.
Okay, dann habt ihr da jetzt einen Untermieter dann quasi gesucht? Genau. Oder?
Die Wohnung untervermietet und was wir seitdem auch ganz oft sagen, alles fügt sich irgendwie. Es hat zwar bis 2 Wochen vor Abflug gedauert, einen Untermieter zu finden, aber dafür hatten wir so ein süßes Pärchen drin, die sich so liebevoll um die Wohnung und um die ganzen Pflanzen, die wir haben, gekümmert haben. Also da haben wir, glaube ich, die perfekten Untermieter nachher gefunden. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber es hat sich gefügt.
Ja, mega, mega cool und ich kann es auch viele Punkte davon sehr gut nachvollziehen, dass ich mich da auch sehr wiedergefunden habe. Ich hatte im Sommer 23 die erste Idee dazu und wie das dann eben ist, ich hatte auch immer diese ganzen, aber was ist, wenn ich kündige, was ist, wenn ich danach keinen Job wieder finde, was, wenn das Geld ausgeht, wenn irgendwas passiert unterwegs, diese ganzen Ausreden. Dann habe ich im Oktober 23 auch gesagt, nee, ich mache das jetzt, habe es dann auch direkt allen erzählt so, aber erst nachdem ich es dann quasi für mich dann entschieden habe und dann ging es ja im September 24 ging es für mich ja los, bisschen später dann. Und dann war quasi, genau, wenn es dann im Februar 24 für euch losging, von wie lange hattet ihr dann quasi für die Vorbereitung und Ansparen von finale Entscheidung, Weltreise zu Abflug?
Also ein Jahr hatten wir dann vorher, hatte ich ja diese Teilzeit und die ging im Februar los, 1. Februar. Und ich glaube, erst ungefähr Ende November hatten wir es entschieden, also wann es denn knapp über ein Jahr, also 14 Monate ungefähr.
Okay. Ja, sehr, sehr cool. Und da hattet ihr dann auch einiges an Zeit, um alles vorzubereiten und alles anzusparen und sowas. Das ist ja dann doch ein bisschen, was man beachten sollte. Und ja, wie der Manuel ist, ein bisschen chaotisch, dass es sich dann am Ende erst dann jetzt im Fall bei euch mit den Untermietern dann ja fügen würde. Dann lass uns doch nochmal einmal kurz die Vorbereitung so durchgehen, was ihr gemacht habt. Du hattest zum Beispiel bei dir dann auf Teilzeit umgestellt, um noch was anzusparen. Oder dann mit der Krankenversicherung, Packlisten. War dann schon Thema Social Media und YouTube da oder war das schon vorher oder wie kam das dann alles zusammen?
Da waren wir schon vorher aktiv. Das war vorher. Also ich glaube, getraut, unser erstes YouTube-Video hochzuladen, haben wir 2022 mit der Sri Lanka-Reise.
Nein, es gibt auch noch Private, die nur für die
wir Familie, nie hochgeladen genau, haben.
Also das ist rechtlich dann nicht richtig. Aber da war 2018 aus unserem Südamerika-Urlaub haben wir zum Beispiel auch ein Video gemacht, wo wir das nur für uns gemacht haben und dann für unsere Familie.
Südafrika meinst du?
Ja, was hatte ich gesagt? Südamerika?
Ja, in Südafrika. Südafrika. Da haben wir das erste Mal überhaupt gefilmt, 2018. Genau. Da haben wir das erste Mal die Filmfunktion in unserer Kamera benutzt und festgestellt, hey, geil, so bewegtes Bild ist nochmal viel aussagekräftiger und haben auch festgestellt,
dass... Das macht die Erinnerung nochmal viel intensiver.
Ja. Und dass uns das halt auch so ultra Spaß macht. Und ja, es hat aber ein bisschen gedauert, bis wir wirklich getraut haben, uns denn bei YouTube da mal was hochzuladen. Die ersten Vlogs waren jetzt auch noch nicht so gut. Wir sind besser geworden über die Jahre.
Auf jeden Fall. Und, mega, mega cool.
Ja, ich glaube 23, dann haben wir nachher den Blog nachher dann auch ins Leben gerufen. Ja. Hatte halt auch ein bisschen gedauert, weil wir auch absolut gar keine Ahnung so von Internetseite, WordPress und Co. hatten. Das mussten wir uns auch erstmal alles aneignen. Und ja, ich glaube dann so unbedingt in dem Zeitraum irgendwann dazwischen haben wir dann auch mal so einen Instagram-Account angelegt, haben dann da sporadisch mal was gepostet, haben das jetzt nie, ich sag mal, gezielt verfolgt. Da war das halt vom Gedanken immer so ein bisschen die Urlaube zu begleiten. Das ist dann erst mit der Zeit ein bisschen intensiver alles geworden, dass wir das bespielt haben, genau.
Ja, sehr, sehr cool. Und dann neben Social Media und Co. quasi die, ich nenne es mal die rechtlichen Vorbereitungen. Ihr hattet jetzt gesagt, ihr hattet noch die Untermieter ja gefunden. Wie habt ihr das gemacht mit Krankenkasse, Abmelden, Auto und sowas alles?
Also das Auto haben wir verkauft, passte auch gut, weil es war schon über 15 Jahre alt oder so, unser Golf. Und dem hätte, glaube ich, 9 Monate rumstehen nicht so gut getan. Krankenkasse hast du gekündigt?
Ich hatte meine gekündigt, genau, du hattest die Schuhen.
Genau, ich bin ja als Beamte privat versichert, da läuft das ja ein bisschen anders als bei gesetzlichen Krankenkassen. Da habe ich dann so eine große Anwartschaft abgeschlossen, das heißt, ich komme halt nach der Rückkehr, bin ich genauso in den Tarif und auch mit den Konditionen, mit dem Eintrittsalter quasi wiedergekommen, so wie ich sie verlassen habe, musste denn nichts mehr zahlen.
Und du hast einen gewissen Beitrag gezahlt.
Ne? Also für diese Anwartschaft musste ich was zahlen, aber nicht, dass ich danach irgendwie mehr Krankenkasse zahlen musste als vorher.
Ja. Wie viel hast du da bezahlt?
Für die Anwartschaft? Ja. 50 oder 60 Euro, glaube ich, für die große Monat.
Monat, ne? Okay. Genau. Ja. Genau. Ja, ich hatte meine dann gekündigt. Ne? Die hatten sich auch so ein bisschen gesträubt aus so, nein, das geht nicht. Und
ich glaube, das sagen sie alle.
Ja, da darf man sich gar nicht von beeinflussen lassen. Ich habe nachher, deine Eltern haben noch Post gekriegt auf Weltreise nachher. Ne? Also völlig absurd so, ne?
Aber letztendlich ist es so, wenn du eine adäquate Auslandskrankenversicherung nachweisen kannst und dich nicht innerhalb der EU aufhältst, kannst du deine Krankenkasse in Deutschland kündigen. Die wollen jetzt immer was anderes erzählen.
Damit sie halt auch so eine Anwartschaft, dass du dann halt monatlich trotzdem
abschließen sparst, ne? musst. Aber letztendlich herrscht ja eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland. Das heißt, irgendeine Krankenkasse muss dich nachher wieder aufnehmen.
Ja, also, ich bin auch ohne Probleme nachher wieder reingekommen bei meiner.
Also auch bei der gleichen, wo du vorher warst.
Ja.
Aber ich glaube, das Krankenkassenthema ist halt, ich glaube, das erlebt jeder, der auf Weltreise geht, irgendwie ganz gerne, dass die da manchmal sich ein bisschen schwer tun.
Ja, habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Ich hatte tatsächlich da weniger Probleme mit, weil meine Mutter selber bei der Krankenkasse arbeitet. Die konnte dann da ein bisschen was helfen. Nee, war perfekt. Das war auch so quasi mein Stand, wie das war, quasi mit Abmelden oder von der Krankenkasse da quasi rauszukommen. War das irgendwie eine Idee für euch? Wenn ihr die Wohnung ja untervermietet habt, dann habt ihr euch, denke ich, ja auch nicht aus Deutschland abgemeldet, oder?
Genau, kannst du denn ja an dem Punkt auch nicht, solange du halt hier noch eine Wohnung hast. Und ja. war letztendlich, okay, wir haben lange überlegt, ob wir die Wohnung kündigen oder untervermieten für die 9 Monate. Waren erst schon kurz davor, sie zu kündigen, sind jetzt im Nachgang aber auch wirklich froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil die Wohnungssituation war schon vorher in Hamburg nicht einfach. Aber jetzt nach der Weltreise ist sie doch noch deutlich, deutlich schwerer. Also auf dem freien Markt eine Wohnung zu kriegen, was jetzt nicht Tauschwohnungen sind oder sowas. Von daher waren wir im Nachgang doch sehr froh, sie behalten zu haben, vor allem, weil wir durch mein Sabbatical wussten, dass wir nach 9 Monaten wiederkommen müssen. Ja. Also es war ja, die Open-End-Weltreise stand ja bei uns nie auf dem Plan, beziehungsweise im Rahmen der Möglichkeiten.
Schön
formuliert. Ja, okay. Ja, sehr, sehr cool. Und dann spulen wir doch dann einmal vor, nach den ganzen Vorbereitungen und dem Hin und Her und den Untervermietungen. Dann haben wir dann Februar 24. Dann ging dann der Flug los. Was war dann das erste Land, wo es hinging?
Nach einem kurzen Stopover in Madrid ging es nach Kolumbien.
Okay, sehr, sehr cool. Und dann ging es ja, glaube ich, so die, im Verhältnis war ja, glaube ich, so Südamerika und Asien war es ja, glaube ich, so die beiden Kontinente, wo ihr wart. Wie lange wart ihr dann als erstes in Südamerika gewesen insgesamt?
4 Monate gut.
3,5, 4 Monate, ja.
Ja, so an die 4 Monate. Wir waren Ticken länger in Asien, aber ungefähr gleich.
Ja, also man kann ja, glaube ich, mal kurz spoilern. Es war nachher einfach zu kalt. Wir wollten nachher wieder einfach Sonne haben.
Ah, okay.
Genau, also wir sind ja in Kolumbien warm und tropisch-karibisch gestartet. Und übrigens sehr geiles Land, können wir sehr, sehr empfehlen.
Ja, auf jeden Fall.
Waren dann ja sehr lange in Peru und auch Bolivien und nachher zum Schluss Atacama-Wüste. Und da kam dann langsam der südamerikanische Winter. Und da merkten wir, dass uns die Höhe, die trockene Luft, gerade nachher in der Atacama-Wüste und auch die Kälte irgendwann körperlich ganz schön fertig gemacht haben. Also da fühlten wir uns super doll erschöpft und irgendwie immer ein bisschen krank, weil wir sind halt nicht so kälteliebend. Und da haben wir uns dann sehr gesehnt nachher, denn wieder irgendwo nach Asien und tropischen Temperaturen und Strand und Palmen.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Wann war dann quasi so da der Wechsel? Ich habe jetzt irgendwie im Kopf quasi, wenn hier in Deutschland Sommer ist, ist quasi in Südamerika Winter. Kommt dann der Winter, das quasi genau andersrum ist, richtig?
Genau, Anfang Juni sind wir rübergeflogen nach Asien denn.
Okay. Ja, perfekt, dann lasst uns doch gerne ein bisschen in Südamerika einsteigen. Ihr wart dann als erstes in Kolumbien. So als erstes Land, sagte da, hat euch jetzt sehr begeistert. Und dann, wie ist es von da aus, was waren da so die Highlights, was würdet ihr da sagen? Und wie ist es von da aus dann noch weiter dann durch Südamerika weitergegangen?
Ja, also erstmal Kolumbien war so ein geiler Einstieg alleine schon, weil das wieder so viele, ja, weiß nicht, so irgendwie Vorurteile, die man manchmal im Kopf hat, gesprengt hat, weil gerade Kolumbien ist ja so ein Land, wo viele einen sagen, boah, pass auf, und ist gefährlich.
Und ist ausgebaut und ja. Schlimmeres.
Genau, also das kannten wir auch von Südafrika, hatten uns das ja damals auch ganz viele erzählt und wir waren nachher, und wir haben uns so wohl gefühlt und in Kolumbien ist es klar, es gibt wie in jedem Land auf der Welt oder in jeder Stadt da natürlich Ecken, wo man ein bisschen aufpassen muss, was man tut und macht und es gibt ein paar Spielregeln, die Sinn machen einzuhalten, aber die Leute sind so, so unfassbar freundlich. Also,
ja, auch so, immer wenn man dann irgendwie Bus gefahren ist oder ja. So, ne, wie hilfsbereit die waren, das war unglaublich. Ne? Kaum ausgestimmt. Ah ja, wo willst du hin? Ah ja, da musst du da hin. Komm mit.
Genau, hier musst du das Ticket kaufen und da ist der Abfuhr. Also sie haben dich wirklich, die haben sofort erkannt, hey, du willst bestimmt zu der Sehenswürdigkeit, hier musst du lang, ich helfe dir. Und also wir haben dann nur positive Erfahrungen gemacht.
Und hier irgendwie so aufquatschen oder sowas gab es ja gar nicht, kannten die gar nicht, ne?
Nee, dass sie dir irgendwie was verkaufen wollten. So von manchen Ländern kennt man es ja so, dass denn so diese vermeintliche Hilfsbereitschaft ist, um am Ende dich in irgendeinen Laden zu locken oder so, war da überhaupt nicht. Es war einfach totale Herzlichkeit und ja, das Lebensgefühl ist da auch cool. Irgendwie an jeder Ecke ist Musik und ja, die Leute sind echt cool drauf irgendwie. Also hat uns sehr gut gefallen. Ganz großes Highlight ist natürlich die Karibikküste mit dem Tayrona Nationalpark da, aber auch Salento mit diesen riesigen Wachspalmen, mega cool.
Ja.
Medellin hat uns mega gefallen.
Medellin war auf jeden Fall auch richtig cool. Ja. Auch die Tour war richtig, richtig cool.
Eine Comuna 13 Tour können wir auch wirklich super empfehlen, da zu machen. Richtig spannend, wie dieses Viertel sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und ja, dann ging es weiter mit ja eigentlich schon dem nächsten richtig großen Highlight, wo wir uns drauf gefreut haben. Wir sind dann nämlich in quasi nach Südkolumbien geflogen in Amazonas-Dschungel, haben dann auf brasilianischer Seite so eine mehrtägige Amazonas-Tour gemacht. Ja, war auf jeden Fall auch so ein Highlight, wo wir uns ultra drauf gefreut hatten vorher. Und dann folgte so gleich mein vielleicht persönliches Highlight der ganzen Weltreise, weil das halt sowas ist, das kann man, glaube ich, im Urlaub einfach nicht umsetzen. Und zwar sind wir dann von Südkolumbien bzw. der peruanischen Seite 3 Tage lang mit so einem richtig abgefuckten Seelenverkäufer an Frachtschiff.
Wie ist das? Das Dorf Iquitos?
Ne? Nach Iquitos gefahren, genau, in Peru im Dschungel. Und
haben da aber auch witzig, weil du bist mir ein bisschen zu schnell, weil dieses Schiff erstmal zu finden und die Ankunftszeit irgendwie herauszufinden war unmöglich, weil jeder dir was anderes gesagt hat. Nee, das kommt
doch
gar nicht.
Hä,
das kommt doch gar nicht. Du musst ganz morgen wiederkommen.
Genau, deswegen ist das so eine Erfahrung, die kannst du im Urlaub nicht machen, weil schon im Vorfeld hieß es, ja, das Schiff fährt meistens abends, außer donnerstags. Ja. Und dann wurde uns erzählt, nee, es fährt nachmittags. Dann kamen wir an, nee, es fährt heute Nachmittag doch nicht, aber morgen um 6. Dann haben wir andere Reisende getroffen, die haben gesagt, uns wurde gesagt, es fährt um 14 Uhr. Andere haben gesagt, es soll heute gar nicht fahren. Und dann haben wir da wirklich mitten in der Pampa
mit ein paar anderen Touris auf dem Rucksack.
Gewartet, ob denn heute dieses Schiff ankommen wird. Und du wusstest dann auch nicht, wie lange du unterwegs sein wirst. Es hieß so, ja, meistens dauert so 3 Tage, 2 Nächte. Aber man weiß nie, kann halt auch länger sein. Und ja, deswegen war es so cool, weil man halt, das kann man halt im Urlaub, wenn man weiß, mein Rückflug geht in der Woche, dann kann man sich auf so eine Späße nicht einlassen. Und dann pennst du da halt auf dem Deck auf einer Hängematte zwischen den ganzen Locals und gibt 3-mal am Tag Reis und Bohnen zu essen.
Ja, aber frisches Huhn. Wer mag?
Stimmt, die haben auch Hühner
da. Sehr gut, sehr gut.
Ja, mal sehen, wie die Feder flogen.
Geil.
Also ich sag mal, das war irgendwie die authentischste Erfahrung, absolut, so mit, die man absolut gemacht hat.
Das Einzige, was schade ist, weil wir halt kein Spanisch konnten, beziehungsweise du ganz bisschen, so bruchstückhaft, ne, war halt super schön, halt, dass es halt, die Locals hatten halt versucht, dann halt so zu kommunizieren. Ne? Wir hatten auch noch einen, der richtig Spanisch konnte. Ne?
Der Holländer. Mehr Spanisch konnte. Genau, die Locals waren super interessiert natürlich, wieso man auf diesem Frachtschiff ist als Tourist. Und dafür haben unsere rudimentären Spanischkenntnisse dann doch nicht ausgereicht.
Das war ein bisschen schade. Also wenn man dann auch noch Spanisch kann, macht das, glaube ich, noch mal mehr Eindruck.
Das wäre cool gewesen. Ja, und dann ging es fast 2 Monate durch Peru, ne?
Ja.
Sehr geiles Land, sehr vielfältiges Land, viel gewandert, viele hohe Berge. Aber auch, also wir waren ja dann in Huaraz, haben da ein paar Wanderungen gemacht, waren in Lima, waren an der Küste gewesen. Dann waren wir auch in der Wüste in Peru, haben da eine Nacht in der Wüste gezeltet. Auch ein richtig cooler Ausflug gewesen bei dieser berühmten Huacasina-Oase. Und dann ging es natürlich...
Übrigens nicht so spektakulär, es ist relativ touristisch und eigentlich nicht so spannend.
Die Wüste drumherum, wo wir gecampt haben, war geiler, das stimmt.
Wesentlich cooler.
Okay.
Ja, und dann natürlich Heiliges Tal. Wir waren übrigens nicht am Machu Picchu.
Nein.
Ganz zu spät nach Tickets.
Wäre meine nächste Frage gewesen. Okay.
Aber auch die Umgebung rund um Machu Picchu, also der Rest des Heiligen Tals, auch super sehenswert. Da hatten wir uns für eine Woche den Mietwagen genommen und haben alles auf eigene Faust unternommen.
Ja, erst waren wir ein bisschen traurig, weil ich glaube, wir mussten 6 Wochen vorher die kaufen. Also, ne? Also rückläufig, wenn man heute dann guckt, 6 Wochen später, frühester Termin dann für diese Ebene, konnte man dann die Tickets kaufen. Also, da waren wir erst ein bisschen traurig. Aber wir haben nachher auch in Peru noch so viele getroffen, die dann auch gesagt haben, ja, so toll ist das auch gar nicht. Du läufst da halt Bolognese mit den ganzen anderen Touristen und hast dann halt einen kleinen Moment, wo du dann mal kurz auf dieser Instagram-Plattform stehst. Also, ne? Und ja, da waren wir eigentlich gar nicht so traurig nachher drüber.
Wir haben uns das schön
gemacht. Ich habe bisher auch so Gemischtes irgendwie gehört von dem Besuch da. Nee, spannend auf jeden Fall. Aber jetzt so von den ersten Ländern, was er jetzt erzählt hat, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bunter Eindruck, ein sehr authentischer Eindruck, wie ich so das Gefühl habe. Und irgendwie so, wie er das beschreibt, so der Vibe muss ja wirklich mega, mega cool gewesen sein. Auch gerade so der Start dann in Kolumbien, wenn es euch da so gut gefallen hat. Ja, mega geil. Da fällt mir jetzt gerade eine Frage ein, und zwar, hattet ihr das quasi alles im Voraus schon geplant, wo es lang ging? Oder hattet ihr quasi nur Flug und Unterkunft in Kolumbien gebucht und von da aus einmal geguckt?
Also wir haben so eine grobe Idee gehabt, aber wollten uns auch bewusst dann halt treiben lassen.
Genau, also wirklich gebucht hatten wir nur den Hinflug und die erste Unterkunft in Kolumbien. Wir hatten uns aber grob überlegt, so, wenn wir in Südamerika sind, würden wir gerne Peru sehen, wir würden gerne Bolivien, dieses Salar de Uyuni sehen. Das hatten wir uns jetzt schon überlegt, aber...
Ecuador wäre auch schön gewesen, aber da war es dann halt auch gerade zu der Zeit dann auch ein bisschen schwierig. Oder ist
da gab es so politische Unruhen, deswegen haben wir Ecuador dann relativ schnell auch gestrichen von der Liste. Und also wir hatten so eine grobe Idee, welche Länder uns reizen würden. Aber wie nachher die Route ausfällt, da haben wir uns komplett treiben lassen.
Wir wollten auch, ganz am Anfang wollten wir auch nach Guatemala noch, hatten wir auch überlegt, aber da durfte man keine Drohne mitnehmen.
Doch, nach Guatemala kannst du Drohne, nach Belize darfst du keine.
Belize, aber das hätten wir ja dann mitgenommen.
Ja.
Ja, und da hatten wir gesagt, na gut, dann passt das nicht, dann fangen wir weiter unten an.
Genau.
Ja.
Ja, und dann haben wir auch ein bisschen was, du wolltest ja so gerne eigentlich nach Brasilien zu den Iguazu-Wasserfällen. Das war so ein kleiner Bucketlist-Point von Marco. Mhm. Aber das waren wir dann, als wir dann so weit waren mit unserer Route, war es um die Osterzeit und die Flüge waren einfach so unfassbar teuer.
Ich glaube, die wollten 1.000 Euro pro Person haben, ne?
Wo wir gesagt haben, nee, das ist es jetzt endlich wert. Also wir haben dann immer, ich sag mal, nach Buchungslage, nach den Möglichkeiten und ganz viel nach Bauchgefühl entschieden, wie die Route letztendlich ausfällt.
Ja, und wie lange wir halt auch da bleiben. Ne? Also Peru waren wir dann doch relativ lange, weil es auch super cool war. Also war eigentlich so das beste Land, was wir da in Südamerika gesehen haben, würden wir sagen. Also was heißt beste Land, aber das war...
Vielfältig.
Genau, was uns so am meisten geprägt hat, weil es halt sehr, genau, vielfältig war.
Und wir gerne wandern.
Ja.
Okay, ja, perfekt. War Peru dann schon das letzte Land in Südamerika oder habt ihr da noch andere gemacht, bevor es nach Asien rüberging?
Nein, wir waren noch kurz in Bolivien, haben so eine Salar de Uyuni-Tour gemacht. Für mehr Zeit in Bolivien war denn leider keine Zeit, weil dann wurde es halt wirklich schon kalt. Also bei dieser Tour durch die Salar de Uyuni, durch die Salzwüste, hatten wir einen Morgen -12 Grad.
Oh, okay.
Und meine Winterklamotte bestand aus einer Leggings und einer Jogginghose.
Mhm.
Wie man halt als Backpacker so unterwegs ist. Man kann ja halt nicht alles anpacken. Und waren dann noch in Chile da in San Pedro de Atacama.
Mhm.
In der Atacama-Wüste für ein paar Tage. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, es wird zu kalt. Das strengt uns jetzt so sehr an.
Ja,
und
das hat man in Peru schon gemerkt. Da war es dann auch schon so... So, Sonne 10 Uhr ist okay, bis 15 Uhr so. Wenn der Tag schön ist, ne, dann kannst du da ein T-Shirt noch. Aber ansonsten war es nachher dann auch, du brauchst auch sofort Jacke, weil es zu kalt war. Und das war in Chile nochmal, ja, ich glaube, vor 10 sind wir gar nicht aus dem Zelt raus, ne? Und ich so, wow.
Weil es so kalt war. Und das muss man auch sagen. Also, das ist auch was, was einen da auch nochmal sehr, sehr geprägt hat, wie gut. Also ich sag, man weiß ja, dass wir hier in Europa sehr privilegiert sind, aber dass gerade so eine Länder, die so eine extremen Temperaturen auch haben, dass Heizung völlig unnormal ist da. Also die wenigsten Wohnungen haben Heizung, die Fenster sind nur einfach verglast. Und dann bei solchen Kälten,
also gerade bei Bolivien, Kälte, Bolivien da, boah, da.
Also wie, die Leute sind total gewohnt, mit super vielen Jacken rumzulaufen, weil es halt einfach so kalt da ist und ja, Heizung nicht zum Standard in der Wohnung gehört. Und da denkt man sich dann manchmal, wenn man hier mit seinen dreifach verglasten Fenstern und seiner Heizung... Und
wenn du jetzt aus deutscher Sicht denkst, ne, dann bist du ja großteils Flachland gewohnt, würde ich jetzt mal als Hamburger sagen, ne? Von daher, ist das, ja, das sind ja nochmal ganz andere Höhen. Da bist du ja mal schnell bei 2.500, 3.000 Metern. Das sind ja nochmal ganz anders dann, ne? Das ist.
Ja.
Oh.
Also da lernt man das dann auch nochmal wieder mehr zu schätzen.
Ja, absolut. Kann ich sehr nachvollziehen, dass man auf manche Themen oder manche Sachen einfach eine ganz neue Perspektive ja unterwegs entwickelt. Habe ich so aber auch. Also ich war ja in Mittel- oder Südamerika noch gar nicht, aber jetzt, wo ich so lange in Asien gewesen bin, reizt mich der Kontinent auch immer mehr, dass ich da mal irgendwann da hingehe. Deswegen schon mal Dank für die Tipps auf jeden Fall. Aber wusste jetzt auch nicht, dass so in Südamerika oder so, die da keine Heizung oder drin sind oder nur einfach verglast ist, dass die da auch ein bisschen einfacher leben, nenne ich es mal. Aber spannend auf jeden Fall. Ich hätte noch zwei kurze Fragen eben zu Südamerika, bevor dann weitergehen in der Reiseroute. Einmal wäre so das Stichwort die Finanzen oder die Ausgaben. Wie teuer war Südamerika? Wie hattet ihr da so den Eindruck?
Überraschend günstig. Also Kolumbien ist recht günstig, nicht ganz so günstig vielleicht jetzt wie Indonesien. Aber Kolumbien und aber auch Peru war gar nicht so teuer, abgesehen von vielleicht so Touren, die wir gemacht haben. Diese Amazonas-Tour war natürlich sehr teuer. Die Eintritte im Heiligen Tal waren ein bisschen teurer und dieses Wüstencampen, was wir gemacht haben.
Chile war auch teuer. Chile war
Chile ist
richtig,
sehr teuer.
sehr, richtig
Chile war
teuer
sehr,
gewesen.
sehr, sehr, sehr teuer. Aber sonst Peru von den Lebenshaltungskosten, also was jetzt Unterkünfte und Essen anbelangt, war doch günstiger, als ich es persönlich erwartet hatte.
Aber ich glaube, ja, was hatten wir denn ausgegeben? Wir hatten ja ein Budget von 30.000 hatten wir und ich glaube, wir waren ein bisschen drüber, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube so 16, bei 16 waren wir dann irgendwie, 16.000, die wir
So nach
ausgegeben
der
haben.
Hälfte der Zeit, ja.
Ja.
Durch die Touren, ja. Aber das ist ja das Coole, in Südamerika gibt es ja dieses Menü del Dia, also dieses Tagesmenü immer, und das ist ultra günstig
Und
mit dem Essen.
super
Da bist du
lecker.
auch mit wenigen Euro, weiß nicht, 2 Euro oder so, und kriegst da so ein Drei-Gänge-Menü. Also das
Ah, krass.
geht finanziell doch ganz gut, denn.
Okay, und in welchem Bereich, wenn du jetzt sagst, so das Tagesmenü waren so 2, 3 Euro, das ist ja dann wirklich mega günstig so. Was haben so die Unterkünfte gekostet? Was würdest du da sagen ungefähr?
Ich würde so sagen, wir haben vielleicht so im Schnitt 25 Euro um und bei, 25 bis 30 Euro vielleicht die Nacht,
Du hast sie
zu
nachher
zweit.
ausgewertet, die ganzen Kosten.
Ja, für Kolumbien habe ich einen Kostenartikel schon geschrieben auf dem Blog, aber für Peru habe ich es noch nicht.
Ja, aber doch so
Immer so um
ungefähr.
den Dreh, so
Also
25
sagen
Euro
wir
die
mal so, in
Nacht.
Kolumbien hatten wir, oh, wie hieß das da am Strand? Palermo. Palermo war das, ne? Wo war da diese,
Lomino.
ja. Da hatten wir eine geile Villa quasi. Da waren irgendwie so 4 Unterkünfte in einem Komplex und dann halt mit cool Pool und so für 60 Euro.
Das war die teuerste. Zu
Das war
deinem
die
Geburtstag
teuerste,
hatten wir die uns
genau.
gegönnt.
Haben dann auch noch mal verlängert, weil mein
Mega.
Mann krank wurde. Und ich platschte dann alleine im Pool. Und dann waren auch irgendwie, dann war noch so ein kolumbianisches Paar. Die waren auch sehr eierbedürftig. Ich weiß nicht. Ja, so, waren auch nicht mehr so jung, aber irgendwie Whisky mit Energy haben wir da das erste Mal probiert, wo wir gedacht haben, Und dann um 12 Uhr mittags. Aber
Ja,
die
optimal.
Musik schmeckt trotzdem.
Ja, das ist die Hauptsache. Sehr, sehr cool. Und so das Stichwort Sicherheit, als ihr dann in Südamerika unterwegs seid, man hört ja immer mehr so, ja, Mittel-Südamerika irgendwie eher unsicher und gefährlich, wie er ja vorhin auch schon kurz meinte, so ein bisschen. Wie habt ihr das jetzt so die 3, 4 Monate da wahrgenommen?
Wir haben uns immer wohl gefühlt.
Ganz
Also
am Anfang haben wir natürlich ein bisschen drauf geachtet. Wir hatten nie Schmuck, Ehringe hatten wir auch abgelegt.
auch hier die Apple Watch
Genau, die
und ja, sind mit der
Smartwatches.
Kamera, zumindest in den Städten so wie Medellin, ein bisschen vorsichtiger umgegangen, haben die eher nicht in den großen Kamerarucksack
Genau,
mitgenommen,
aber da
sondern eher eine
zum Beispiel in
unauffälligere
Kolumbien tragen dann
Tasche.
die Leute halt auch die Locals, dann halt den Rucksack halt vorne so, ne? Das merkst du sofort, sobald sie dann. Ne, dann schneiden sie, kommen, haben sie den Rucksack halt hinten und dann kommen sie gerade so in so ein Gebiet, zack, ist ja wohl. Und das ist halt auch
Und
so.
dann denkst du dir, okay, sollte ich meinen Rucksack vielleicht auch nach vorne
Da.
nehmen, wenn die Locals das tun. Also
Ja.
wir haben da einfach so ein
Ach,
bisschen
krass.
gespiegelt immer, wie die Einheimischen sich verhalten.
Peru haben wir auch viel gehört, aber wir haben halt nie was mitgekriegt, dass die da, also so wurde einem das ja auch so erzählt, auch bei Instagram, ne, dass man das
In
dann.
den Busbahnhöfen soll man wohl
Genau, ne? Also
aufpassen.
da wirklich dann schon mit dem Bein in dem Rucksack, damit der Rucksack dann nicht irgendwie sofort, weil die unter dem Arsch weg und du kriegst das nicht mit irgendwie, ne? Also haben wir nicht erlebt. War überhaupt
Nee.
kein Problem.
Nee, also das haben wir auch nicht. Wir sind allerdings in Peru auch mit Cruz del Sur. Das ist so die beste Busgesellschaft für diese ganzen Überlandbusse, die denn, ich sag mal, 3 Euro mehr kostet die Fahrt. Und aber auch bequemer ist. Und die haben auch ganz viele eigene Terminals gehabt für die Busbahnhöfe. Vielleicht haben wir es dadurch da nicht so mitgekriegt. Aber auch in Peru habe ich mich nie unsicher gefühlt. Und da haben wir auch kein großes Gewiese gemacht. Klar, an Busbahnhöfen passte auf, aber mache ich hier ganz ehrlich am Hamburger Hauptbahnhof auch.
Ja. Und in Bolivien, glaube ich, kennen die das gar nicht. Würde ich jetzt, also wir waren natürlich nur kurz da, aber ich würde sagen, so von der Mentalität kennen die sowas gar nicht.
Nee, die machten auch alle einen sehr entspannten Eindruck da, aber wir waren auch nur kurz
ich glaub, da. Ich glaube, die Chilenen haben das auch nicht nötig.
Nee, Chile war ja auch da, Atacama ja auch sehr teuer und sehr touristisch. Also
wir können natürlich nicht im Norden sprechen, aber war auch, das war kein Thema da. Nee.
Also ich glaube, es ist einfach gut, sich immer zu schauen, wie verhalten die Einheimischen sich und inwieweit tragen die Schmuck oder Wertgegenstände offen rum. Und wenn man das denn so ein bisschen spiegelt mit so ein bisschen gesunden Menschenverstand, glaube ich, kommt man gut durch. Und auch Medellin war viel sicherer, als wir dachten.
Ach so, einen Tipp können wir aber noch mal geben für Kolumbien, beziehungsweise auch für Medellin. Für Leute, die jetzt vielleicht zuhören und ein bisschen jünger sind oder generell halt gerne feiern gehen, gibt es halt auch gerade, also es ist wohl nicht so, gar nicht so das Problem bei Frauen, sondern eher bei Männern. Wenn Männer dann im Club irgendwie was trinken.
Ein bisschen zu viel trinken.
Und dann halt auch nicht so aufhören, dann wird man da halt auch beobachtet. Das hatten wir jetzt auch dann das ein oder andere Mal gehört. Und dann.
Genau, wenn man dann abends also ein bisschen angetrunken vom Club zum Hotel geht, dass da dann tendenziell mal was passieren kann.
Genau, weil, also, ne, dann, das ist dann aber auch schematisch, ne? Also dann wirst du halt auch schon im Club beobachtet und dann gehen ja halt auch Leute hinterher. Nur mal so zur Info, dass man sich da nicht vielleicht zu viel die Kante gibt.
Okay. Ja, krass, noch nie gehört, aber das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp, dann nehme ich auch mal mit. Dass quasi dann, wenn, also egal ob jetzt, also dann primär dann auch Männer, wenn die da mehr getrunken haben oder Männer und Frauen?
Nee, Männer, also die fokussierten sich da wohl eher auf die männlichen.
So haben wir, uns hat eine erzählt, dass wohl dass zumindest da halt Übergriffe auf Frauen seltener sind. Das hat man ja durchaus sonst anders, sondern eher, dass Männer denn ausgeraubt werden, wenn sie zu viel tief ins Glas geschaut haben.
Genau. Vielleicht
ob das und wie weit stimmt und wie weit das prozentual statistisch relevant ist, keine I don't know, haben uns halt nur ein paar so.
Vielleicht denken sie, die Männer haben nur das Geld, keine Ahnung, I don't know. Man weiß es
nicht. Okay, ja, guter Tipp auf jeden Fall. Und dann würde ich ganz gerne noch mal einmal auf das, was war das, das Frachtschiff, was ihr da meintet, so als Highlight zu sprechen kommen. Habe ich so eine, also mega cool, mega, aber habe ich so noch nie von gehört davor. Habt ihr das im Voraus schon irgendwie gefunden? Habt ihr das irgendwo gehört? Habt ihr da vor Ort von erfahren? Wie kamt ihr dazu?
Das hatten wir auf YouTube tatsächlich mal gesehen, dass es bei GEMA Reisen, glaube ich, diese haben zwar eine andere Strecke gefahren, aber da hatten wir gesehen, dass überhaupt diese Frachtschiffe da verkehren und man da auch als Tourist sich, ich sag mal, einbuchen kann. Und so kamen wir da drauf und dachten, hey, wenn wir schon mal zeitlich flexibel sind, ist das doch mal eine geniale Art, mal so ganz anders zu reisen. Und du musst da auch deine eigene Hängematte mitbringen im Vorfeld. Also es gibt nichts an Bord. Du bringst deine Hängematte mit, knotest die da irgendwo an Deck fest. Und
da helfen dir die Locals auch, alles gut.
Genau, wenn du nicht weißt, wie man so einen Knoten von der Hängematte macht, so wie wir.
Und du wirst auch einfach zu einem Laden geschickt für die Hängematte. Dann gehst du da hin, checkst die Größe aus. Ja, du verstehst kein Wort, aber du machst es schnell. Zack, ja, nee, du brauchst das, genau, zack. Ja, alles klar. Und dann gehst du rüber zu den Seilmann. Und dann kaufst du dir Seil. Und der weiß auch schon Bescheid. Ja, alles klar.
Wie viel Meter Seil du dann brauchst, um deine Hängematte auf dem Frachtschiff da zu machen. Also es läuft. Also selbst wenn du nicht oder nur nicht so gut Spanisch kannst, irgendwie kommst du durch. Weil die Leute, wie gesagt, die sind super hilfsbereit da in Kolumbien. Und die manövrieren dich schon dahin, wo du hin musst.
Geil. Wisst ihr noch, wie viel die Tour dann oder die Fahrt dann mit dem Frachtschiff, wie viel die gekostet hat?
Ja, doch, weiß ich. 20 Soles pro Person.
Kann sein, das war sehr gut.
20 Soles durch 4, ne? Also, ich glaube, 5 Euro. Ja. Nee, waren 20 Euro pro Person. Auf jeden Fall für 3 Tage inklusive Verpflegung.
Das war sonst brauchst du halt eine Unterkunft. Also, es war im Verhältnis einfach super günstig.
Okay, krass. Da würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, 200-300 Euro oder nee, so.
Also
ja, das ist ja dann wirklich mega günstig.
Ja, und es gibt auch Dusche und Toilette. Und ich bin auch ganz stolz, dass ich nicht auf Toilette war in diesen Beitragen. Also Du weißt, was ich meine.
Okay. Ja, nehmen wir dann auch mal als Tipp für den Zuhörer noch mit. Sehr gut. Okay, perfekt. Nachdem dann 3-4 Monate es dann durch Südamerika ging, was war dann der erste Job, wo es dann nach Asien ging?
Seoul in Südkorea.
Okay, cool.
Genau, wir sind nämlich dann von Chile.
Und so geht der erste Teil vom Interview auch schon wieder zu Ende. Ich habe das Gespräch sehr genossen und für mich selber, wenn es mal nach Mittel- oder Südamerika gehen sollte, ein paar Erkenntnisse für mich mitgenommen. Wenn du jetzt auch noch einen Mehrwert von der Folge hattest, du das Gespräch genossen hast oder noch irgendwie Fragen an die beiden haben solltest oder noch ihre weitere Reise begleiten möchtest, dann schau gerne in den Shownotes vorbei, da habe ich alles von Annika und Marco noch verlinkt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich noch sehr freuen, wenn du eine Bewertung da lassen würdest oder den Podcast auch abonnieren würdest. Das würde mir noch ungemein helfen, deswegen schon mal vielen Dank dafür. In der kommenden Folge geht es dann noch weiter mit dem zweiten Teil vom Interview, und zwar die zweite Hälfte von ihrer Reise eben durch Asien dann, über die anschließende Heimkehr nach Deutschland und ihren Erkenntnissen und Learnings von der Weltreise. Und sonst bleibt nur wieder zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.